Jo, jetzt wollen wir wieder ein bisschen internistischer werden und die ganzen Anästhesiologen hier mal ein bisschen nerven. Aber ich glaube, das Thema, worüber wir sprechen wollen, hat eigentlich für viele Leute in ihrem präklinischen und auch innerklinischen Alltag Relevanz. Und ich würde mal starten mit einem kleinen Fallbeispiel. Ihr seid wahlweise fahrender Hausarzt im kassenärztlichen Notdienst oder auch Rettungsfachpersonal und werdet gerufen zu einem 69-jährigen Patienten. Euer Stichwort der Benachrichtigung ist AZ-Verschlechterung, Verwirrtheit, heiß geliebt, immer gern genommen. Und ihr betretet eine Wohnung im achten Stock eines Mehrfamilienhauses. Alles ist ein bisschen in die Jahre gekommen und euch öffnet sowohl die etwa gleich alte Ehefrau die Tür und ein dezenter alter Rauch- und Tabakgeruch. Die Frau teilt euch mit, ihr Mann sei appetitlos, er komme jetzt gerade nicht mehr aus dem Fernsehsessel hoch und beim letzten Versuch sei er auf den Po geplumpst und sie habe ihn nur mit Mühe wieder hochhieven können. Und die letzten Tage sei er noch normal in der Wohnung gelaufen. Er rede dummes Zeugs mittlerweile und habe überhaupt keine Lust mehr zu rauchen. Das sei auch nicht üblich. Er hat 24 Stunden gar nichts gegessen und sie hat nur anderthalb Gläser verdünnte Cola in ihn reinbekommen. In dem Sessel findet ihr dann einen asthenischen Herrn, deutlich vorgealtert, in einer Jogginghose mit Wollsocken, in relativ schlechtem Pflegezustand in seinem Sessel. Ihr stellt euch vor und messt ihn erstmal durch. Temperatur 38,2, Puls 100 pro Minute, rhythmisch, hat eine SpO2 von 99%, eine Atemfrequenz von 20 und einen Blutdruck von 110 zu 70. Der Patient guckt sich das, was ihr da macht, interessiert an und beantwortet auch Fragen relativ teilnahmslos. Er hat keine Symptome, hat keinen Husten, er sei irgendwie müde als sonst. Beim Hausarzt war er jetzt lange nicht mehr, weil der immer nur Blut abnehmen will. Und es gibt auch einen alten vergilbten Medikationsplan. Da schlussfolgert ihr, dass wohl eine Gefäßerkrankung bestehen muss, weil der Patient ASS und ein Statin einnimmt. Darüber hinaus hat er noch Metformin und abends spritzt er langwirksames Insulin, nämlich Glargin. Aber das haben sie gerade nicht, weil der Pen alle ist und sie noch nicht wieder zum Hausarzt gekommen sind. Ihr untersucht den, auskultiert den, findet aber beim Oberkörper jetzt außer Hautschuppen, die fleißig runterrieseln, eigentlich nichts, was zum Ziel führt. Und bittet dann den Patienten auch untenrum, sich mal freizumachen, die Hose mal auszuziehen, die Socken. Das führt erstmal zu Diskussionen, weil er kalte Füße hat. Dann schafft ihr es aber, dass die zwei Wollsocken und die Hose mit Hilfe der Ehefrau entfernt werden können, wobei einer der Socken jetzt irgendwie relativ widerspenstig am Fuß zu kleben scheint. Dann gibt der Socken aber doch nach und die Ehefrau flucht: Wo bist du denn reingetreten? Und wischt sich mit dem Taschentuch die Hand ab. Und er ist aber nirgendwo reingetreten. Ihr findet dann relativ schnell auch den Grund über dem MTP1, ein Löchlein von 3 cm Ausdehnung, was ordentlich umgebungsgerötet ist, hat so einen 2 cm breiten auslaufenden Ring und ein bisschen eitrige Belege. Man sieht so ein bisschen Wundsekret überall am Socken und drumrum. Ja, und es riecht nach ungewaschenen Füßen und der Patient sagt: Ja, das hat er schon länger. Das heilt einfach nicht. Tut aber nicht weh. Die Hornhaut hat er immer mal wieder mit dem Teppichmesser weggemacht. Aber trotzdem wird das nichts. Ja, und dann sind wir schon beim Thema. Wir wollen heute über diabetische Füße reden und ihre Komplikationen.
Das mein absolutes
Erstmal.
Lieblingsthema, wie man bestimmt schon die ganze Zeit an meiner Mimik sehen kann
Ja.
hier.
Ja, ich habe das hoffentlich für dich anschaulich
Ja,
beschrieben.
richtig.
Es gibt ja leider noch keinen Geruchspodcast, aber
Aber jeder kann sich das vorstellen, was ist sehr schön beschrieben.
ja, erster Punkt erstmal so für euch, wenn ihr jetzt so die Situation einschätzen müsstet, als ihr seid jetzt RTW oder auch kassenärztlicher Notdienst, was würdet ihr machen mit dem Patienten? Was ist euer erster Gedanke?
Na, der stirbt nicht jetzt, der stirbt auch nicht in 5 Minuten, aber der ist grundsätzlich schon krank und sollte ein Krankenhaus zeitnah von innen sehen.
Okay, was wäre so der Punkt? Woran machst du das fest?
Also die GCS-Beeinträchtigung, oder was heißt GCS-Beeinträchtigung, aber er ist ja neurologisch nicht ganz knusper. Er hat erhöhte Temperatur, er hat einen Fokus, der ganz gut dazu passt, der das ganz auslösen könnte. Und er hat halt mit seinem Diabetes ja auch einen Risikofaktor. Wenn er raucht, die Tabakkrümel, dann unterstelle ich ihm jetzt rotzfrech nochmal eine PAVK, das macht das alles auch nicht besser. Und wenn sich dieses diabetische Fußsyndrom halt einmal infiziert hat, wird es halt von alleine nicht mehr besser, sondern im Zweifel nur noch schlechter.
Okay. Dann möchte ich speziell bei diesem Patientenklientel, und ich gender jetzt bewusst nicht, noch was aufwerfen. Wann sieht der das nächste Mal einen Arzt? Also ich bin jetzt gerade da, weil es da Gründe für gab, aber wenn ich jetzt fahre und sage, gehen Sie Montag zum Arzt, geht er da wirklich hin oder geht das eh unter?
Sehr
Also.
guter Punkt. Und vor allem dann sieht er einen Arzt, der sich damit auskennt. Ne, weil das ja schon so ein Thema ist, dass es gibt viele Praxen, die da mit ihrem Latein am Ende sind, wenn sie irgendwie einen Patienten dreimal, viermal wöchentlich für irgendeinen Ulkus behandeln sollen. Und wie aufwendig ist es in der heutigen Zeit, den dann in einer Fußsprechstunde oder sonst wo unterzubringen, wer weiß, wie er auch immer da hinkommt. Ne? Also das ist ein super Punkt, weil das auch einer der Punkte ist, die Kriterien dafür sind, wann man so jemanden im Krankenhaus behandeln soll. Da kommen wir gleich zu. Ja, und auch dieses Thema Teppichmesser ist tatsächlich etwas, was absolut typisch ist, so aus der Praxiserfahrung. Die Menschen sind sehr findig, selbst Lösungen zu finden, wie sie das Ganze jetzt irgendwie hinkriegen. Da kommt natürlich die Neuropathie, kommen wir gleich auch noch drauf, ihnen zugute, weil sie daran rumpulen können, ohne dass es groß wehtut. Aber das macht es dann natürlich häufig auch noch schlimmer. Ja, erstmal so generell zu dem Thema. Die Hälfte der Patienten, die so ein neuropathisches Ulkus hat, so ein diabetisches Fußsyndrom mit Infektion hat, die haben keine klassischen Entzündungszeichen im Wundbereich. Diabetes ist ja ein unglaublicher Risikofaktor für Gefäßerkrankungen. Das heißt, wie du gerade schon, Dominik, gesagt hast, der wird vielleicht auch eine PAVK haben, der hat schon irgendwie seinen Ass und Statin drin. Die können natürlich auch irgendwie eine schlechte Durchblutung haben da unten. Und dann kann von Rötung und Überwärmung über Schmerzen eigentlich all das fehlen, was wir sonst so kennen und schätzen, um ein Problem zu erkennen. Und die
Wo
laufen auch rum.
keine Zellen sind, ist auch keine akute Phase, ne? Also keine lebenden Zellen.
Ja,
Also.
und das kommt auch noch dazu. Sowas kann halt auch noch durch tote Zellen überdeckt sein. Also da kann so viel Kallus drüber sein, dass das Ulkus nur so als kleines Löchlein liegt. Aber darunter kommst du halt bis zum Knochen. Das gibt es halt schon. Und in den Anfangsstadien haben die eben häufig auch keine Entzündungswerterhöhung oder eben erstmal auch keine systemische Reaktion. Gut, man kann das so ein bisschen einteilen, einfach in vier Gruppen. So da gibt es IDSA und IWGDF-Schema. Keine Infektion. Erste Gruppe, milde Infektion, heißt oberflächlich, nur so ein bisschen Zellulitis und 2 Zentimeter, maximal 2 Zentimeter Erythem. Mittelschwer heißt mehr als 2 Zentimeter Erythem und ein Ulkus, was in die tieferen Hautschichten geht. Und schwer, alles, was irgendwie systemisch ist, Osteomyelitis, und eben, ja, sag ich mal, wenn du schon siehst, dass das eine komplette Vorfußphlegmone ist, einfach ausgedehnte Infektion.
Das ist dann der klassische Gammelfuß.
Jo, genau. Dann muss man so ein bisschen gucken, dann gibt es natürlich so ein paar Sachen, die immer eine schwerwiegende Infektion annehmen lassen müssen. Nämlich, wenn irgendwie Sehne, Muskel, Faszie, Gelenk und Knochen schon so erkennbar sind, ist klar, wir sind immer in der höchsten Gruppe. wenn das Ganze irgendwie Blasen wirft, wenn da Nekrosen da sind, wenn da Einblutungen sind, wenn er oder sie neu aufgetretene Gefühlsstörungen hat oder stärkste Schmerzen, was eben selten ist, aber auch dann können wir davon ausgehen, dass es eben schwer ist. Oder wenn es sehr akut beginnt oder sich akut verschlechtert und sowas wie Fieberschüttelfrost auftritt, dann gelten im Endeffekt das, was wir präklinisch auch alle immer irgendwie predigen, dass wir hier auch die Sepsis erkennen müssen, die da ganz schnell draus werden kann. Dann haben wir auch ein schweres Krankheitsbild, was eben der erste Punkt ist, um jemanden auf jeden Fall ins Krankenhaus bringen zu lassen. Also immer, wenn wir schwere Infektionen haben, was ich gerade gesagt habe, Osteomyelitis, irgendwelche tieferen Strukturen sind da, es ist mehr als 2 Zentimeter drumherum gerötet, dann hat der Patient gewonnen, auf jeden Fall ins Krankenhaus zu gehen. Und natürlich, wenn er metabolisch instabil ist, das heißt, wenn er jetzt zusätzlich noch ein 500er BZ hat oder sowieso schon hypoton ist auch. Und dann kommt Torbens Punkt. Also wenn man eigentlich nicht gewährleisten kann, dass dieses Problem ambulant handhabbar ist, sei es, weil die chirurgischen Eingriffe nicht da sind oder weil der Mensch alleine wohnt oder. Weil man zum Beispiel nicht will, dass der da drauf rumläuft. Ne? Das ist auch so ein Thema. Eine Druckentlastung ist bei diesen Menschen A und O. Und wenn der alleine lebt, oder, dann kommt er halt nicht in die Arztpraxis. Im Zweifel ist die noch im ersten Stock und nicht rollstuhlgerecht. Dann wird das alles nichts. Rollstuhl hat er auch nicht. Also muss der im Krankenhaus behandelt werden. Da ist man relativ schnell bei diesen Menschen. Das muss man einfach so sehen. Ne? Gerade wenn man da jetzt eben auch einmal ist und dann eine Entscheidung treffen muss, dann sollte man da großzügig sein. Was wäre denn für euch so eine Idee? Wo würdet ihr den gerne hinbringen, wenn ihr darauf Einfluss habt? Was wäre euch da wichtig?
Also neben einer guten allgemeinen Inneren beziehungsweise Diabetologie, je nachdem, meistens läuft das ja über die allgemeine Innere, sollte eine Gefäßchirurgie ja meistens schon da sein.
Guter Punkt, ja.
Ich bin ja aus dem PJ geschädigt. Ich habe ja chirurgisches PJ auf so einem Gefäßzentrum gemacht und ich glaube, das wäre so eine Versorgungsstruktur, wo der Patient eigentlich optimal aufgehoben ist, wo irgendwie AngiologInnen und GefäßchirurgInnen gleichzeitig über die Station laufen.
Ja, genau. Also wo es ein Team gibt, ne? Perfekt, wenn vielleicht irgendwie eine Unfallchirurgie, die auch septische Chirurgie macht, noch dabei ist, wenn es richtig schwer kommt, wäre es auf jeden Fall das Optimum. Das heißt, ne, dann doch vielleicht nicht die kleine Klitsche, sondern muss das schon ein größerer Versorger sein, wo man diese Menschen hinbringt, weil das ist eigentlich genau das A und O. Die Compliance ist häufig so mittelmäßig, wenn ich dann noch irgendwie keine guten Strukturen habe, wo ich den versorge und das alles irgendwie auf später ambulant erst geturft wird, dann wird es meistens nichts. Dann gibt es noch so einen Score, der ist relativ gut zu merken, weil er heißt Wi-Fi-Score, Wound, Ischemia and Foot Infection. Und damit kann man eben abschätzen, wie hoch das Amputationsrisiko ist oder die Benefit-Wahrscheinlichkeit von einer vaskulären Intervention. Wenn jetzt jemand eine Wunde, eine Ischämie und eine Fußinfektion hat, dann hat er natürlich ein unglaublich hohes Risiko, da irgendwie an eine Amputation zu kommen. Und das kann man auch immer nutzen, wenn man dann in der Notaufnahme ist, später, um das Ganze einzuschätzen. Ja, dann kann man sich ja zwischendurch nochmal fragen, warum hat er das überhaupt? Also warum kriegt er das? Da spielt natürlich, spielen drei Sachen eine Rolle. Das eine ist die Neuropathie, das andere ist die AVK, die möglicherweise da ist, und das letzte ist dann, irgendwie so infiziert sich das dann. Das sind dann häufig so Hygienebedingungen, die das Ganze wahrscheinlicher machen, sage ich mal. Und warum hat er das genau dort? Und da spielt so das ganze Thema Biomechanik eine Rolle. Also meistens, wenn jemand ein diabetisches Fußulkus kriegt, hat der eine Neuropathie. Durch die Neuropathie hat der Mensch dann diverse Veränderungen im Fußgewölbe, die für ein Ungleichgewicht sorgen. Da gibt es also verschiedene Muskeln, die Interossei, die in ihrer Funktion verändert werden. Die Flexoren sehen verkürzen sich, die MTPs werden runtergepresst, die Interphalangialgelenke nach oben, dann kriegt man Hammerzehen, Krallenzehen, all so Sachen, die man nicht unbedingt haben will. Und die sind halt nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern die sorgen eben dafür, dass du deine 90 Kilo oder was eben völlig auf andere Punkte verlagerst und die Druck beansprucht werden.
Das ist voll spannend.
Dann haben sie noch eine autonome.
Diese Kausalität war mir ehrlich gesagt nicht klar, also dass das an der Neuropathie liegt.
Ja, also das Problem, du kannst natürlich auch einen Hallux Valgus einfach haben, weil du irgendwie früher mal die falschen Schuhe anhattest. Das ist natürlich auch ein Problem, aber das ist eher selten. Und es ist häufig eben so, dass die ganz an ganz typischen Stellen ihre Ulzera kriegen, weil die komplette Muskulatur umgebaut wird und die Knochen natürlich auch schlechter versorgt sind. Und durch die Biomechanik kriegen sie dann das eigentlich an ähnlichen Stellen immer wieder.
Ist das dann dieser Charcot-Fuß?
Nee, das ist noch was anderes. Also Charcot-Fuß ist dann noch was anderes, wo auch die Knochenstruktur und die Fußgewölbeknochen im Mittelfuß noch in Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist dann noch was Spezielleres. Da wird es dann richtig übel. Das ist aber auch eine Folge der Neuropathie und die können natürlich auch Ulzera kriegen. Aber das sind die ärmsten Schweine, die so einen Charcot-Fuß kriegen. Aber es geht noch viel leichter, indem du halt einfach so Fehlstellungen im Vorfuß hast und dadurch halt einfach immer Druckbelastung. Und dann merkst du halt auch nicht, wenn du den falschen Schuh anhast, wenn da irgendwas entsteht. Und dann ist das Erste, was entsteht, da gucken wir natürlich in der Praxis auch drauf, nämlich hat der ordentlich Hornhaut und hat er die Hornhaut irgendwie an bestimmten Stellen mehr. Und wenn sich erstmal so ein Kallus schlecht durchblutet gebildet hat, der wie so ein Stein eigentlich dann irgendwann hart wird und austrocknet, dann ist das eigentlich, als würden die ganze Zeit mit dem Stein im Schuh oben oder unten laufen.
Aber dann ist gute Fußpflege ja das A und O, oder?
Für solche Leute. Absolut, genau. Ja. Also das ist eigentlich was man auch mitnehmen kann. Wenn man einen Diabetiker bei sich liegen hat, der metabolisch nicht gut eingestellt ist, dann lohnt es sich immer, dem die Schuhe und Socken auszuziehen. Und sich damit auch zu beschäftigen oder den drauf anzusprechen. Ne? Das wissen viele einfach auch nicht, zum Beispiel, dass sie niemals barfuß laufen sollten und solche Geschichten. Ne? Das ist schon, da hat man eigentlich immer was zu tun, die Leute vielleicht ein bisschen davor zu warnen, weil das sind einfach Sachen, wenn das Ulkus erstmal da ist, dann sind das halt sehr lange Krankenhausaufenthalte und sehr aufwendige Behandlungen. Deswegen lohnt sich das eigentlich immer, darüber zu schnacken. Ja, was du eben auch schon gesagt hast, wir möchten eigentlich so in eine Klinik fahren, die gefäßchirurgisch was zu bieten hat, ist genau richtig. Und das sollte man auch im ersten Assessment irgendwie machen. Ne? Man kann ja gucken, was nimmt der für Medikamente. Man fragt, hatten sie schon mal einen Stent, hatten sie schon mal einen Schlaganfall? Und dann weiß man schon mal so, wenn da Gefäße geschädigt sind, dann werden die in der unteren Extremität wahrscheinlich auch irgendwie einen Knacks weggekriegt haben. Und etwa die Hälfte der Patienten, die ein diabetisches Fußulkus hat, hat auch eine PAVK. Und der Diabetes insgesamt wird als Gefäßrisikofaktor nur noch vom Rauchen übertroffen. Und wenn du dann noch eine Kombi hast, ne, dann ist eigentlich klar, was irgendwann, wenn die Zeit und die schlechte Blutzuckereinstellung walten können, dann kommt das einfach häufig. Ja, was sollte man bei dem machen? So ein bisschen Anamnese sollte man machen. Man kann natürlich Pulse fühlen. Da sollte man sich jetzt aber auch nicht, da haben wir eben bei den Arterien schon drüber geredet, man sollte sich jetzt damit nicht ewig aufhalten. Wenn man den Puls tasten kann, auf der einen Seite und auf der anderen nicht, dann kriegt er einen Doppler. So, das ist, sollte nicht anders laufen. Und man kann natürlich noch ein ABI bestimmen, also Ankle Brachial Index. Das ist bei Diabetikern immer so eine Sache, weil manchmal haben die Patienten dann so eine Mediasklerose und es kann verfälscht sein. Von daher ist es eigentlich so, wenn du so ein Foot at Risk hast oder auch sogar schon einen Ulkus, dann muss mal die Durchblutung gecheckt werden. Da kommt man eigentlich nicht drum rum. Und das muss man eben auch, wenn ihr die Patienten auf einer Intensivstation liegen habt, dann sollte man sich einmal die Mühe machen zu gucken, ist das irgendwann mal irgendwo anders gemacht worden? Und wenn halt nicht und das Krankenhaus kann es leisten, dann sollte man einmal gucken, zeitnah, wie ist denn die Durchblutung? Wenn jetzt nicht kritische Ischämie da ist. Ne? Wenn kritische Ischämie da ist, dann sind wir natürlich bei einem Punkt, wo wir sehr viel schneller sein müssen, als wir gucken das irgendwann mal im Stationsverlauf. Dann müssen wir es gleich am Anfang gucken, weil da gilt irgendwie das, was immer gilt, time is lag in dem Fall. Genau. Was macht die Neuropathie noch? Ja, sie macht im Endeffekt erstmal, wenn man Pech hat, eine komplette Anästhesie. Ja, da wo die Leute mit chronischen Schmerzen sagen würden, okay, was muss ich zahlen, damit ich das kriege, hat der Diabetiker halt ein Riesenproblem, weil er das große Geschenk der Schmerzempfindung nicht mehr hat und wirklich teilweise gar nichts merkt. Von der Reißzwecke, die drin steckt, bis eben zu dem Ulkus, wenn wir uns überlegen, dass, was machen wir, wenn wir so eine Blase entwickeln, weil wir wandern waren, dann humpeln wir und machen halt einfach eine Druckentlastung. Und der Diabetiker läuft halt einfach teilweise auf so einem Ulkus rum, ohne dass es ein Problem ist. Und das ist wiederum ein Riesenproblem, weil genau diese Druckentlastung, die wir machen bei jeder kleinsten Blase, die ist halt nötig, damit das Ding abheilt. Jetzt hast du eine schlechte Durchblutung, hast eine schlechte Metabolik und trittst auch noch immer wieder auf diese Wunde drauf. Das ist natürlich das Schlimmste, was es eigentlich gibt. Und dann gibt es eben durch diese Neuropathie auch so Sachen wie so septische lokale Thrombosen, obwohl die eine gute Perfusion haben, einfach weil da gerade dieser Infekt so herrscht in diesem Ulkus.
Und ich meine,
also liebe Grüße an Rasmus, der mir beigebracht hat, das sind die perfekten Patienten, um Regionalanästhesie zu machen, weil die merken eh nichts.
Ja, genau.
Das ist absolut. Ja, aber auch total fies, weil ich meine, wenn du dir vorstellst, du spürst es nicht und dir gammelt da gerade dein halber Fuß weg. Und ich meine, seien wir mal ehrlich, wir können uns alle unsere Füße problemlos angucken, aber nicht alle PatientInnen können sich ihre Füße bequem aus jeder Position anschauen. Und dann wird es halt dann echt schwierig, das auch selber zu bemerken.
Gerade wenn man dann alleine lebt, ne, dann ist es echt komplex, dass das überprüft wird. Und das machen wir eigentlich auch. Wir sagen den Patienten, dass in den diabetologischen Sprechstunden, wenn sie das nicht selber können, dann soll das ihr Partner machen, einmal am Tag. Das ist schon, also Füße sind für Diabetiker was echt Relevantes. Und das, da würde ich einfach auch so drauf pochen, dass wenn ihr die Leute anguckt und habt die da liegen, guckt euch einfach mal diese Füße an, wenn ihr mal einen habt, der schlecht eingestellt auf eurer Intensiv landet, guckt einfach diese Füße mal an, weil man kann Sachen sehen, die man sonst nie sieht. Man sieht teilweise, dass die nicht schwitzen, komplett ausgetrocknete Füße haben. Man sieht teilweise Nagelpilz. Ja, an allen Nägeln, auch so ein Zeichen von schlecht durchblutet, metabolisch schlecht. Man sieht bei den Männern, dass sie keine Haare auf den Füßen haben. Ne, das sind so trophische Störungen, die man sieht. Also das ist eigentlich Klinik, wie man es eigentlich haben will. Da kann man relativ viel lernen, wie sowas aussieht und worauf man auch achten muss. Also wenn jemand als Mann keine Haare auf dem Fuß hat und so ein bisschen Glanzhaut kriegt, dann muss man hellhörig werden, wenn er einen Diabetes hat, der schlecht eingestellt ist. Und den eigentlich jedes Mal, wenn er in die Praxis kommt, muss man die Füße angucken. Und so für den Nicht-Diabetologen, man muss jetzt nicht irgendwie so ein Monofilament und die Stimmgabel rausholen, um die Füße zu untersuchen. Es ist eigentlich relativ einfach zu untersuchen. Patient guckt irgendwo anders hin und ihr berührt mit dem Zeigefinger den ersten, den dritten und den fünften Zeh. Und der Patient soll sagen, wann er das merkt. Und wenn er das nicht merkt, dann wird er eine Neuropathie haben. Und viel mehr müsst ihr eigentlich in dem Moment nicht rausfinden. Das reicht erstmal aus für alles Weitere, ob er nun 6 oder 3/8 mit dem Vibrationen merkt oder nicht, hat jetzt erstmal nicht so eine Relevanz, wenn ihr so jemanden habt mit so einer Infektion oder einem Ulkus. Der wird sowieso seine Neuropathie haben, aber das ist eigentlich zum Objektivieren relativ gut und ist auch sensitiv und spezifisch, wenn man so einen abgespeckten Test macht. Anstatt dass man Monofilament da rumpiekst, das ist einfach, ja, als Diabetologe kann man das natürlich machen und als Internist vielleicht auch. Aber das braucht ihr, glaube ich, jetzt nicht alle euch besorgen. Gut, wir haben gesagt, wir machen so ein bisschen Anamnese, fragen den vielleicht auch nach Beinschmerzen, nach Brennen, nach Kribbeln, ob er Hautverfärbung bemerkt hat. Wir wollen wissen, ob er raucht, ob er schon mal Bypasse, Stents und Gefäßeingriffe gehabt hat. Und wir gucken nach den Pulsen, haben wir gesagt. Und das ist eben, hatte ich gesagt, schwierig, weil die haben eine autonome Neuropathie. Die haben häufig einen schlechten Sympathikotonus und es kann halt sein, dass wir da nicht nichts tasten. Und dann müssen wir die Duplex-Sonde nutzen. Wenn wir damit auch nichts finden, spätestens dann sollten wir irgendwie versuchen, Zeiten an Doppler zu kriegen. Und dann wird debridiert. Eigentlich immer, wenn Hyperkeratosen da sind, wenn irgendwas nekrotisch ist, muss das weg. Und damit man eben gucken kann, wie tief geht das und damit man irgendwie wieder vitales Gewebe an die Front kriegt.
Und das macht ihr auch in der Hausarztpraxis, ja?
Also wir sind ja jetzt eine gemischt Hausarzt-diabetologische Praxis. Wir haben dafür eine Fußsprechstunde, aber ja, das ist eigentlich der Standard. Wenn jemand in die Fußsprechstunde kommt, dann machen wir das bei denen, die einen Ulkus haben. Bei denen, die jetzt nur Hornhaut haben, die kriegen eine medizinische Fußpflege. Mhm. Aber wenn du jetzt jemanden hast, irgendwie in der Notaufnahme, dann sollte das halt gleich gemacht werden, um eben zu gucken, wie tief geht das? Kann ich Knochen sehen? Und um zu entscheiden, hat der eine Osteomyelitis oder nicht? Weil ich muss ja irgendwie entscheiden, wie komme ich jetzt weiter? Muss ich zum Beispiel, ich will eigentlich immer eine Nativprobe haben irgendwie, ne? Ich will irgendwas in die MIBI einschicken. Und da ist es halt das Wichtigste, dass man halt nicht jetzt irgendwie den Tupfer nimmt und den da in den Fuß einmal rüberkleistert und das einschickt. Da kriege ich halt die Standortflora, die ich selber auch auf den Füßen habe. Und vielleicht noch ein paar exotische Sachen, die ich gar nicht wissen will, weil das dann sehr komplex wird mit der antimikrobiellen Therapie. Sondern ich will irgendwas Tiefes. Ich will eigentlich aus der Tiefe der Infektion will ich was haben. Also muss ich erstmal den ganzen Rotz oben wegschneiden, der tot ist, und muss in der Tiefe entweder so in der Notaufnahme mit ein bisschen Nazel das alles abspülen und das dann einschicken. Oder ich sehe halt einen Befund, wo ich denke, okay, der muss eh nur nekrosektomiert werden im OP. Das kann halt auch sein, ne? Und da muss man relativ schnell entscheiden und dann am besten auch noch einen Chirurgen dazu holen, um das zusammen anzugucken, weil das eigentlich das Beste ist. Die beste Probe ist eigentlich die im OP genommen wird, aus der Tiefe und vielleicht ein bisschen Knochen mit dran, wenn man dann drankommt. Da kommt man jetzt erstmal vielleicht nicht sofort dran. Das dauert vielleicht bis zum nächsten Tag. Das hat ja aber erstmal auf unsere Therapie der Infektion auch keinen großen Einfluss, weil erstmal würden wir sowieso empirisch therapieren, aber es kommt eben darauf an, wie lange ich therapiere und habe ich vielleicht doch einen multiresistenten Keim dabei. Na, deswegen ist das, was man eigentlich immer hat, du musst irgendwie Proben gewinnen, da hast du halt einmal die Chance am Anfang, dann musst du dich noch entscheiden, wie krank ist der, braucht der jetzt sofort ein Antibiotikum? Der, den wir jetzt gerade beschrieben haben, ja, ist noch so ganz gerade so beisammen, aber das kann sich halt auch schnell ändern. Von daher kann schon sein, dass man da dann mit der Notaufnahmeprobe und der Nativprobe dann gleich ein Antibiotikum startet. So, Thema Biomarker ganz kurz, hat nicht viel Auswirkungen auf unser Therapiekonzept. Eigentlich ist der klinische Eindruck das, was zählt. Also ob der nun ein CRP von 50 hat und eine hohe BSG und ein PCT von 0,5, ja, ändert nichts daran. Aber das, was so häufig gilt, ne, wenn das jetzt alles sky high ist, er hat ein CRP von 200 und ein PCT von 5, dann ist es für mich wahrscheinlich, dass er vielleicht auch eine Osteomyelitis hat. Das sind halt so Sachen, die kann man so ein bisschen nutzen, auch als Verlaufsmarker, aber es ist im Endeffekt auch nichts, was jetzt die Entscheidung, die ich treffen muss, beeinflusst. Es gibt ein paar Daten dazu. Wenn die Blutsenkung unter 30 ist, ist eine Osteomyelitis unwahrscheinlich. Blutsenkung und CRP über 60, 70 ist es wahrscheinlich. So nur als
aber Blut, Blutsenkung sind ja wahrscheinlich alte Studien, ja, oder?
Nee, die sind gar nicht so alt. Die sind aus den, auf jeden Fall aus den letzten 10 Jahren. Also die ESG ist da für diese Geschichten, ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, dass das so lokalisierte Prozesse sind oder woran es eigentlich liegt, aber das ist immer noch en vogue, sag ich mal so. Aber macht okay. man natürlich im Krankenhaus.
Kann man natürlich auch gut auch in Praxen machen, ne? Also ist ja, ja auch.
Ja, ich hatte eben schon gesagt, keine Proben irgendwie im Tupfer, da kommen auch keine Antiseptika drauf, sondern wenn dann irgendwas rausschneiden aus der Tiefe, nachdem man da irgendwie den Kallus weggemacht hat und das dann einschicken, das ist eigentlich das, was man am besten macht. Noch besser, wenn es irgendwie wirklich schwere Infektionen sind, dann Nekosektomieren unter OP-Bedingungen. Und dann würde man eben gucken, wir hatten vorhin gesagt, so eine milde Infektion heißt so eine Zellulitis mit höchstens 2 Zentimeter Randrötung ums Ulkus. Da würde man halt erstmal so grampositive Erreger mit abdecken und würde was geben, was Staph aureus und Streptokokken so im Fokus hat. Das heißt, Cefazolin, Ampicillin, Sulbactam oder wenn die Leute eine Unverträglichkeit gegen Penicillin haben, dann wird man Clindamycin nehmen. Wenn ich jetzt eine tiefe, ausgedehnte Infektion habe, da gibt es auch genau wie bei den leichten Infektionen keine Empfehlung, was man genau nehmen soll oder dass irgendwas überlegen ist. Da muss man sich halt immer nur überlegen, hat man irgendwie Anaerobia dabei, die man mit abdecken will. Da würde man könnte man auch anfangen, noch erstmal mit Ampicillin, Sulbactam. Und je nachdem, wie schlecht der Mensch dann vielleicht auch septisch ist, müsste man es auch noch steigern, ausweiten und irgendwie die gramnegativen Erreger mit reinnehmen, also sowas wie Piptazo dann nehmen, gerade wenn die irgendwie vorbehandelt sind, wenn die jetzt schon 2-mal im Krankenhaus waren oder irgendwann schon mal ambulant, jetzt kürzlich gerade mal was oral gekriegt haben, dann muss man eben ein bisschen mehr abdecken. Und wenn die eine Osteomyelitis haben, das heißt, wenn ich mit dem im infizierten Ulkus mit einer Metallsonde auf den Knochen komme, das ist der sogenannte Probe-to-Bone-Test, wenn der positiv ist, dann ist das sehr suggestiv dafür, dass der Knochen mitbefallen ist. Ja, dann kann man natürlich immer noch röntgen. Das Röntgen hinkt meistens ein bisschen hinterher. Deswegen ist das so eine Sache, ob man, sollte man machen, aber da ist vor allem so ein bisschen die serielle Röntgenaufnahme das, was hilfreich ist. Wenn man keinen Vorbefund hat, kann es sein, dass man mit dem Röntgen jetzt auch nicht so viel erreicht, weil es einfach noch zu früh ist. Aber da muss man auf jeden Fall eben schauen, wenn man im Zweifel ist, dass man doch noch ein MRT dann dranhängt, um zu gucken, hat er eine Osteomyelitis oder nicht, wenn es klinisch nicht klar ist. Das hat einen Einfluss darauf, ob du das halt wegschneiden musst, ne, oder ob du ihn eben nach 2 Wochen Antibiotikum nach Hause lassen kannst. Wenn er eine Osteomyelitis hat, wird er halt entweder da nikosektomiert und verliert einen halben Vorfuß, oder er muss halt 6 Wochen IV antibiotisch therapiert werden. Wenn es jetzt zum Beispiel nur ein C ist, der Osteomyelitis hat, kann man das mal machen. Aber das hat halt schon Relevanz zu wissen, hat er eine Osteomyelitis oder hat er sie nicht. Gut, dann gibt es noch so Sachen.
In welchem Zeitraum kriegt man so ein MRT? Ist halt ja auch heutzutage ja, die Frage.
Ja, absolut. Das dauert ja nicht ganz so lang.
Echt?
Wenn du nicht irgendwie. Ja, hätte ich jetzt. Also, best guess, weiß ich nicht. Aber ich hätte so gedacht, wenn du nur einen Vorfuß brauchst, dann.
Das geht nicht so lange. Also, da fährst du jetzt nicht eine Stunde drüber oder so. Also, wir hatten in dem Gefäßzentrum.
Nee, bis du den Termin lange bekommst.
Ja, also in dem Gefäßzentrum, wo ich gearbeitet habe, hatten wir, jetzt muss ich schwindeln, pro Tag 1 oder 2 MRT-Slots, die halt fest für uns waren. Und dann konnte man sich halt immer überlegen, wofür man die benutzt hat. Und wenn man die nicht benutzt hat, waren die natürlich heiß begehrt.
Bist du gerade ambulant, Torben, oder bist du in der Klinik?
Ich bin ambulant. Also in okay, der Klinik ja. Kriege ich das wahrscheinlich, ja.
Ja. Jo, gut, bei schwerer Infektion natürlich immer intravenös. Moderate Infektion kann man sich so merken, 10 bis 12 Tage. Also ne, ist auch länger, als das die meisten neueren Handlungsanweisungen so hergeben. Bei schweren Infektionen sind wir so bei 3 Wochen und Osteomyelitis ohne Amputation 6 Wochen. Es gibt ja auch gerade aus der Ortho so neue Trials, Oviva-Trial und so, wo der Trend dazu geht, das alles kürzer zu machen, schneller oral zu machen. Das gilt für die Protheseninfektionen und für sonst gesunde Patienten natürlich auch weiterhin. Das sind aber andere Patienten in diesen Studien als der Diabetiker, von dem wir eben reden. Und das kann man bei diabetischen Füßen nicht einfach so anwenden, so schnell oralisieren und Dauer verkürzen. Das ist nicht übertragbar. Also da muss man echt aufpassen, dass man es lang genug behandelt. Und man wird dann eben häufig sehen, dass die Sachen einfach zögerlich zuheilen. Ja, und wir können natürlich, wenn wir was haben, was von den Proben her auf ein gewebegängiges Antibiotikum passt, ob es ein Clinda oder ein Fluorchinolon ist oder Amoklav, dann kann man das natürlich irgendwann machen, wenn die Wunden gut zuheilen und ich habe keinen Knocheninfekt, kann man das machen. Aber davon hängt es eben total ab. Gut, was müssen wir noch machen? Wir müssen gucken, dass die Leute metabolisch eingestellt sind. Ne? Thema Wundheilung, das ist natürlich dann irgendwann, das wird schlecht heilen, wenn die die ganze Zeit 400er BZs haben. Und wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass da kein Druck mehr drauf kommt. Da muss man mit Patienten viel sprechen. Gibt es viele Studien zu, dass die beste Wundheilung erreicht wird, wenn man die mit einem Vollkontaktgips, den sie nicht abmachen können, immobilisiert. Sobald du einen Walker nimmst, den die ausziehen können, hast du schlechtere Wundheilungsraten. Ja, und da muss man halt im Krankenhaus gucken, wie man das dann organisiert, was man denen anpasst und sollte da irgendwie noch seine unfallchirurgischen Kollegen mit reinholen, um zu gucken, was gibt's und was können wir dem anpassen. Aber die dürfen halt nicht drauf rumlaufen. Und da müssen halt alle mit drauf achten. Später geht es dann in die Fußsprechstunde und zum Orthopädie-Schuhmacher und sonst was. Aber in der Klinik muss man sich da halt auch irgendwas überlegen. Dann wäre noch wichtig, mit dem Patienten so einmal kurz das Thema C. diff anzusprechen. Also, dass die jetzt halt lange Antibiotika kriegen und auch bitte die nächsten 3 Monate mit Durchfall sich bei ihrem Hausarzt melden sollen, weil das doch nicht ganz selten ist, wenn man so lange antibiotisch therapiert werden muss.
Gerade mit C-Substanzen, ne? Also Clinda und Cephalosporine.
Genau. Ja. Genau.
Würdest du dann auch gleich die Indikation für Difficlier oder für Vanco je nach Geld stellen bei solchen Patienten?
Du meinst du jetzt, wenn die das kriegen?
Ja, das kommt auf die Art des Durchfalls an und
aber die sind ja grundsätzlich mit ihrem Diabetes und so sind die ja per se erstmal Risikopatienten. Deswegen frage ich mich halt, würdest du da.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das in Deutschland die Krankenkassen bezahlen. Da bin ich überfragt. Ich weiß, dass es jetzt so langsam, dass in den amerikanischen Leitlinien ja auch Vanco schon First Line ist. Das ist im Krankenhaus auch immer nicht so das Problem. Ambulant weiß ich tatsächlich nicht, ob das möglich ist.
Ja, im Krankenhaus auch
immer. Und Metronidazol kriegt man auch gerade nicht. Oder schwierig.
Also orales, oder?
Ja, genau.
Ja.
Super spannend.
Ja, ich glaube, die Frage. Super spannend.
Super spannend.
Füße.
Nein, aber ich finde, das ist halt, also ich finde es immer so ein bisschen eklig, wenn ich ehrlich bin, aber es ist halt schon auch einfach so ein völlig unterschätztes Krankheitsbild und ich glaube, wenn wir halt über Morbidität und Mortalität reden bei diesen Patienten, dann hat das ja einfach einen signifikanten Einfluss auf deren Leben und ja, gerade wenn man regelmäßig irgendwelche Fußblöcke gestochen hat bei irgendwelchen solchen Patienten, die dann da so stückchenweise Teile von ihrem Fuß verlieren. Ja, also ich meine, das hat ja schon wirklich einen Einfluss auf ihre Lebensqualität auch einfach.
Ja, und wir haben vorhin über Antibiotika-Inhalation auf Intensivstation gesprochen. Sicherlich zu Recht, weil es ein Thema auf Intensivstation ist, aber von der Gesamthäufigkeit natürlich untergeht gegen diabetisches Fußsyndrom. Also, ja. Basti, vielen, vielen Dank für den Einblick. Du darfst noch ein Codewort bestimmen.
Malum perforans.
Ich empfehle Gammelfuß.
Nein, das ist Malum perforans. Oh, ein bisschen klug.
Also, Codewort dafür ist Malum perforans.